Hallo und herzlich willkommen zur dritten und vorerst letzten Folge unserer Serie unseres Podcasts zum neuen Dossiermagazin Ungarn, eine Reise ans Ende der Demokratie. Heute geht's in die ländlichste und ärmste Gegend Ungarns und gleichzeitig dorthin, wo das Orbán-System besonders gut funktioniert. Wir haben es auch in der ersten Folge schon angesprochen. Wieder mit dabei im Podcast sind Georg Eckelsberger.
Hallo.
Und David Gajdosh.
Hi.
David, du warst für uns in Mátra Verebi. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja.
Was ist das für ein Ort? Nimm uns mal mit.
Mátra Verebi ist eins der ärmsten Dörfer in einem der ärmsten Regionen in Ungarn. Und ich bin da ein bisschen über einen Zufall drüber hinweg nicht gestolpert, aber ich habe gesucht, wo ich jetzt genau hingehen möchte, um aus dem Land zu berichten. Meine Schwester hat eine Person gekannt, die dort in diesem Dorf lange für die Malteser gearbeitet hat. Und die Malteser, die haben dort, wie in vielen sehr armen Dörfern, so Zentren, wo sie ja die Anlaufstelle sind für Menschen in Not. Und boy oh boy, gibt's da Menschen in Not. Das war eine wirklich existenzielle Erfahrung, dahin zu fahren und einen ganzen Tag mit den Menschen da zu verbringen, weil da Menschen in einem Elend leben, wie man sich das schwer vorstellen kann, wirklich. Dieses Dorf wird zu einem Großteil von Romja bewohnt. Romja sind ja eine relativ große Minderheit in Ungarn mit vielleicht 500.000 Menschen. Und in diesem Dorf geht's wirklich vielen Menschen sehr, sehr schlecht. Also siehst du Häuser, die aussehen wie nach dem Krieg oder wie seit 50 Jahren nicht bewohnt. Und dann lebt da eine Großfamilie drin mit sehr vielen Kindern zum Beispiel. Und dort vor Ort dann Rassismus und die Ausweglosigkeit des Menschen zu sehen. Ehrlich gesagt habe ich daran gezweifelt, an meine Zukunft als Reportagejournalist. Das hat mich so bewegt, weil das einfach persönlich schwierig ist, damit umzugehen. Und dort habe ich dann versucht, die Gründe für Orbáns Erfolg in diesem Land und in der Armut zu erforschen. Ich war dann nicht nur in Mátra Verebi, ich war in mehreren kleinen Dörfern in der Gegend. Ich war auch in der größten Stadt in der Gegend, Sholgutarján, die da im Norden so circa 30.000 EinwohnerInnen hat und auch da mit Menschen geredet und in einer kleinen Stadt.
Was ich ja so interessant fand, ist zunächst einmal, das ist wirklich sehr verdienstvoll, dass du eben diese Reportage da beisteuern konntest, denn es hört ja die Berichterstattung über Ungarn ganz oft in Budapest auch auf oder man spricht so über vielleicht die Organisierung der Medien, vielleicht noch über innenpolitische Konflikte, aber dann in diese Gegend zu fahren, das passiert eben medial dann sehr selten, diese Berichte gibt es selten, dabei sind diese Einblicke so wichtig und erklären dann auch vieles, um Ungarn zu verstehen. Was ich so interessant gefunden habe, ist, du hast mir auch diese Region gezeigt, die ist eigentlich relativ nah, rein geografisch gesehen, an Budapest. Mhm. Aber ist eine komplett andere Welt.
Komplett andere Welt, wirklich. Also wie wir schon in der ersten Folge erzählt haben, Budapest ist ja eine hippe, mehr oder weniger gut erhaltene, schöne Großstadt. Und da 80 Kilometer weiter ist es ein Slum. Und da habe ich überlegt, wo gibt's denn sowas sonst? Das Traurige ist natürlich, dass es in sehr vielen Ländern sowas gibt. In Freunde von Italien, da gibt's das auch. In Frankreich, unter den Brücken und wer weiß, wo es in Österreich sowas Vergleichbares ist. Aber das ist so strukturell und weit großflächig, die Armut da. Und übrigens auch noch nicht das Schlimmste. Dann die Leute von den Maltesern, was sie mir erzählt haben, dann am Rande einer Großstadt. Das ist eh so der Norden da von Ungarn. Das war früher sehr industriell. Minen und Hütten und Stahl und was weiß ich. Und das gibt's jetzt alles größtenteils nicht mehr, seit der Wende und teilweise schon davor. Und deswegen gibt's einfach strukturelle Armut. Und da am Rande von Miskolc, einer größeren Stadt, meinten sie, gibt's da noch eine Gegend, wo Leute in Höhlen leben und noch viel schlimmer und viel Ärger die Armut ist als in diesem Dorf, wo ich auch natürlich dazu sagen muss, das ist auch nicht das ganze Dorf, was ein Slum ist sozusagen. Es gibt mal ein netteres Haus und ein anderes und das Krasse ist dann dazu, dass es in diesem Dorf auch noch eine Drogenepidemie gibt. Also das habe ich in diesem Dorf persönlich gesehen und erfahren. Das ist aber offensichtlich ein Problem im ganzen Land oder in ganzen Teilen des Landes, weil jetzt sogar die Orbán-Regierung die Bremse gezogen hat und vor kurzem im gleichen Grundgesetzänderungsantrag, wo sie die Pride übrigens verboten haben, haben sie auch versucht auch die Drogenstrategie zu ändern und einen Kommissar für Drogenfragen ernannt und die Strafen erhöht für Drogenkonsum und vor allem Verkauf. Und das war auch ein Teil dessen, was es so schlimm gemacht hat, diese ausweglose Situation von den Menschen dort, dass wenn dann Menschen, die im Elend leben, auch noch abhängig werden, da verliert man einfach sein menschliches Sein bis zum gewissen Punkt und dann eben Geschichten zu hören, wo Kinder, die drogenabhängig sind, von ihren Eltern stehlen, wo Menschen drogenabhängig ihre eigenen Schuhe verkaufen oder abgeben für Drogen. Weil muss man sagen, was sind das für Drogen? Das sind so übelste Billigdrogen, also Rattengift und verschiedenste neue Arten von Crack. Und die sind natürlich sehr günstig und die Dealer, die das verteilen, geben dafür eine Packung Mehl gegen sie eine Dosis oder für ein paar Cent oder wirklich wenig. Das verteilt sich dann extrem schnell und das ist wirklich teilweise zombieartig oder horrorartig. Also ich weiß gar nicht, wie ich das gut beschreiben kann. Gleichzeitig will ich auch dazu sagen, dass es nicht nur schlimm war und dass ich sehr schöne und lustige und menschliche Begegnungen hatte und inspirierende Menschen auch. Aber es ist eine ziemlich üble Situation. Also Elend ist da.
Was haben dir die Menschen vor Ort berichtet? Konntest du mit Menschen sprechen? Also was erzählen sie vielleicht auch über ihre Motivation, warum die Zustimmung zu Fidesz immer noch relativ hoch ist in so einer Gegend? Man könnte denken, die Menschen wenden sich ab eher, oder?
Ja, das ist teilweise schwer zu verstehen. Viele von denen wählen zum Beispiel gar nicht oder wählen Fidesz, weil ich glaube, vielleicht psychologisch, wenn es einem so extrem schlecht geht, so einen starken Führer zu haben, irgendwas, was gut läuft, irgendwas stark ist, was groß ist, zu haben, ist vielleicht, vielleicht wollen es manche. Da gibt es natürlich die, das habe ich in der ersten Folge schon erwähnt, die vielleicht rassistisch sind oder zumindest das erfreut sind darüber, wenn die Orbán-Regierung gegen Romja vorgeht. Und da gibt es natürlich die ProfiteurInnen in diesem Dorf. Das waren ein, zwei so Familien, die oder Männer, die da Geschäft machen aus dieser Elend und offensichtlich mit Drogen handeln, aber auch mit Förderungen und staatlichen Hilfen quasi handeln und dann einen Großteil davon selbst behalten. Und dann, ich habe da einen gesehen, der fährt da, der wohnt in diesem Dorf und der hat einen Maserati und fährt da herum und größter Elend, auch immer jemand, der davon profitiert da. Und Leute, die dann davon, also mir haben auch Leute erzählt, dass die Polizei da oft ein Auge zudrückt, was Drogenhandel zum Beispiel und verschiedenste Geschäfte angeht. Und das ist dann irgendwo auch womöglich ein Teil eines größeren Systems, wo das auch mit der Politik dann zusammenhängt. Das ist jetzt teilweise Mutmaßung, aber das sieht man auch in diesem anderen Ort, wo ich war, wo das ist der Heimatort von dem lokalen Abgeordneten. Das sind eigentlich sogar Brüder. Das war so ein Brüdergespann, die abwechselnd immer im Parlament waren und teilweise daneben auch Geschäfte machen und mit teilweise wirklich lächerlichen oder üblen Korruptionsfällen aufgefallen sind. Und an diesen starken Männern hängt dann auch wirtschaftlich verschiedenste Leute, die dann, denen es natürlich ein Interesse ist, dass es erhalten wird. Und dann gibt es natürlich auch ideologische Gründe, dass ja Orbán ja ein rechter Politiker ist und Menschen, die noch aus dem alten sozialistischen System quasi so viele negative Gefühle haben, dass die lieber rechts wählen und an Orbán dranhängen. Und überhaupt ist da dieser Schatten von diesem Altsystem sehr, sehr stark, was da drüber hängt. Das muss man ja sich so vorstellen. Es war ja ein Staat, der sehr extrem stark ist und für die Menschen sorgt. Und der ist dann weggefallen nach der Wende. Und dann ist die ganze Wirtschaft auch weggefallen, die auch staatlich war. Aber auch diese Fürsorge zum Großteil. Und eine starke Partei zu haben, die für einen dann so sorgt, ist vielleicht so ein Bedürfnis von vielen, so das zu haben. Oder eine Gewohnheit. Und dazu sehen auch, das gab ja auch diese landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft in jedem Dorf, wo mit dem man zusammengearbeitet hat als Bauer, und dann zieht die Gebäude zu sehen, die es noch gibt und da so ein bisschen noch funktioniert, aber nicht mehr wirklich, und das hängt alles noch mit rein, dieses sozialistische Erbe.
Ja, um da kurz anzusetzen, weil das auch ich in meinen Interviews mit Expertinnen und Experten wie zum Beispiel Tobias Spörri, ein Politologe und Osteuropa-Experte von der Uni Wien, das ist halt eine Dynamik, die da beschrieben wird, die Ungarn natürlich insbesondere geprägt hat, dass im Zuge der sogenannten Transformation, also in den 90er Jahren, wo Ungarn sich dann quasi hin zu einer westlichen Demokratie entwickelt hat und Ungarn galt lange Zeit als eigentlich Vorzeigeland oder Posterland für diese positive Transformation, dass das eigentlich eine Art Chimäre war und man da übersehen hat, dass in Wirklichkeit die Bevölkerung sehr stark einen sehr hohen Preis dafür auch bezahlt hat, für diese Transformation. David hat es eben gerade erwähnt schon, Arbeitslosigkeit, Inflation, steigende Preise. Also und das ist wahrscheinlich etwas, was jetzt was du dort vor Ort noch erleben kannst oder erlebt hast, was da bis heute reinspielt. Diese politische Ebene, der Eindruck auch beim Lesen deiner Reportage, den man da hat, oder den ich hatte, ist teilweise wirklich, dass man das Gefühl hat, man ist vielleicht ein bisschen in einer anderen Zeit gelandet. Das klingt so ein bisschen nach so einem vielleicht noch feudalen System, wo es eben diese Platzhirschen gibt politisch, die dann auch in den Regionen hier sozusagen die Macht über haben und wo aber gleichzeitig auch fast zu jedem dieser großen Namen auch schon der Korruptionsskandal irgendwie dazukommt und wiederum, wir haben es beim letzten Mal schon erwähnt, diese ständigen Enttäuschungen durch Politiker und ich hatte da den Eindruck auch, dass da eben so eine Perspektivlosigkeit da ist, wo dann natürlich jetzt überspitzt gesagt, wo man sagt, Not gegen Elend, da ist man dann doch noch der Orban lieber das ist natürlich insgesamt eine sehr trostlose Situation.
Definitiv. Ja, diese Zeitreise, das war definitiv ein Fakt. Viele Leute, obwohl ich es natürlich offen kommuniziert habe, die ganze Zeit haben nicht verstanden, dass ich ein Journalist bin, sondern dachten, dass ich irgendwie ein Vertreter der Regierung bin, weil ich da mit einem Auto, was nicht komplett in Ruine war, ankam und da irgendwie Fragen gestellt habe. Und habe mich dann in einem gewissen Moment ein bisschen so in dem Hotspot dieses Dorfes, wo eben Drogenabhängige und jüngere Menschen so abhängen, mich so umzingelt und immer mehr Fragen gestellt, auch Sachen loswerden wollen, wo es für einen kurzen Moment auch echt heikel war, wo das ein bisschen so aufgekocht ist und ich dachte, ich bin da vielleicht in Gefahr und meine zwei Begleiterinnen, die mir die Malteser von vor Ort netterweise mitgegeben haben, die hatten auch konkret Schiss, dass da jetzt was passiert. Und dann haben sie mich reingerettet in ein Haus einer Frau, die davor gesagt hat, hey, komm doch rein, ich will dir mal erzählen. Und es war sehr spannend, da in diesem Haus zu sein, mitten in diesem Slum-Zentrum von seiner älteren Großmutter, vielleicht sogar Urgroßmutter mit 60. Das ist leider oft der Fall, dass die Leute dann sehr früh Kinder bekommen. Und die hat mir dann ihr Leid erzählt, ihre ganzen Plagen und Probleme. Und sie hat eigentlich darauf geendet, dass sie eigentlich so Orban als den guten König angesprochen hat. Deswegen hoffe ich doch, dass unser Gott beschütze ihn doch und seine Familie, dass Orban kommt und mir hilft. Also wirklich so ein Bild von so einem mittelalterlichen König, der vielleicht, der da oben, der ist aber der Richtige, der Gute, der uns hilft und das nicht so verbindet, dass er Teil des oder Zentrum dieses Systems ist. Das ist vielleicht auch eine Ausnahme. Also es waren viele Leute, die das sehr genau wussten und nicht so archaisch formuliert haben, aber es gibt das auch.
Es ist ja schwer vorstellbar, da muss ich jetzt kurz vor Augen führen, dass das ja innerhalb des Ungarn ja natürlich innerhalb der EU liegt und dass solche Gebiete und solche Zustände innerhalb der EU eben möglich sind. Diese andere Seite von Ungarn, darüber liest man selten, hört man selten bei uns. Und Stichwort EU, da kommt jetzt die große Tragik oder bittere Ironie dieser ganzen Geschichte, denn es gibt von der EU Förderungen für sogenannte infrastrukturschwache Regionen, wie das unbestritten eine ist, in Ungarn. Nur einzig aufgrund der unterschiedlichen Rechtsprinzipienverletzungen Ungarns und der Orban-Regierung sind aktuell, ich glaube es sind 19 Milliarden Euro an EU-Förderungen, die an Ungarn ausgeschüttet werden würden, eingefroren. Also es ist nicht so, oft wird ja das Bild vermittelt, sozusagen Orban kann schalten und walten und die EU lässt ihn in Ruhe und kann nichts tun. Das ist gar nicht so. Die EU hat wahnsinnig viel Geld bereits eingefroren. Das einzige Problem ist nur, die Leidtragenden dieser Situation ist eben nicht Viktor Orban und ist nicht sein Machtzirkel, sondern sind dann eben Menschen in diesen armen Regionen. Man kann es sogar noch stärker konkret machen. Es ist 1 Milliarde an Förderungen Ende letzten Jahres endgültig verfallen, die genau für infrastrukturschwache Gebiete in Ungarn quasi bestimmt gewesen wäre, und zwar, weil die ungarische Regierung zu wenig tut in puncto Korruptionsbekämpfung. Das heißt, durch die Bereicherung von dem Machtzirkel, der Clique, wie auch immer man das nennen mag, rund um Viktor Orban, ist es nicht nur so, dass quasi öffentliche Mittel in Ungarn sozusagen in den falschen Taschen landen, sondern auch noch, dass eben EU-Förderungen, die genau diese schlimme Not und Armut bekämpfen sollten, nicht nur eingefroren werden, sondern endgültig verfallen. Also das, finde ich, ist von der bitteren Ironie eigentlich nicht mehr zu überbieten.
Das habe ich auch konkret erlebt. Also die Malteser zum Beispiel, die leben sehr stark von EU-Förderung. Und in diesem Dorf sind sie extrem wichtig. Sie haben so ein Haus und stellen teilweise auch Leute ein und sind so eine Anlaufstelle für Menschen in Not. Da kommen Leute zum Telefonieren her oder zum Internet benutzen. Leute, die kein Telefon besitzen, was ja heute auch selten ist, aber in dem Dorf durchaus vorhanden. Und die haben jetzt diese Förderung nicht mehr und können jetzt noch irgendwie weitermachen, aber wer weiß, wie lange noch.
Genau, und an dem Punkt ist es jetzt, glaube ich, und wir nähern uns ja langsam dem Ende unserer Podcast-Reihe. Da lohnt sich jetzt wirklich nochmal ein Besuch. Wir haben es in der ersten Folge schon mal erwähnt, in Orbans Heimatort Feldschut, weil der Ort, wo du warst, Matravere Bay, ist durchaus vergleichbar von der Größe her mit Feldschut. Und wiederum ist das wie eine andere Welt, denn wir haben es eingangs schon erwähnt, Feldschut, die Heimat Viktor Orbans, gleicht einem Theme Park der Korruption. Wir haben es genannt, die Sehenswürdigkeiten der Kleptokratie. Und dass das eben beides in einem Land möglich ist, zeigt, glaube ich, auch die Spannung, unter der jetzt die Gesellschaft steht und im Vorfeld der Wahl nächsten Jahres diese Spannung, die es da gibt. Da könnten wir jetzt, dachte ich mir, noch die Hörerinnen mitnehmen auf einen kurzen Rundgang im Feldschut. Anschauen kann man sich dann im Dossiermagazin, welche Sehenswürdigkeiten es da gibt. David, magst du mal eine vielleicht als erstes dir aussuchen, die du kurz vorstellen magst?
Ja, wie wäre es denn mit dieser Bimmelbummelbahn, die es da gibt? Orbán ist offensichtlich ein Bahnfan, wobei die Bahn selbst, die normale Bahn in Ungarn, recht schlecht funktioniert. Gerade jetzt gab es wieder Schlagzeilen, weil am ersten sonnigen Wochenende, wo alle Budapester dann runtergehen zum Plattensee, die ungarischen Staatsbahn eigentlich zusammengekracht ist und Ausfälle und übelste Art. Aber für kleine Projekte ist dann doch Geld da, nämlich eine kleine Eisenbahn da in seinem Heimatdorf, ich weiß nicht, wie lang die ist, ein paar Kilometer, nicht sehr lang, und gebaut wurde sie zum Teil mit EU-Förderung. Das waren, glaube ich, knapp 2 Millionen Euro, die da EU-Gelder reingeflossen sind. Und das war vielleicht ja ganz schlau gewählt von Orbán und Co., weil die EU checkt nur Geldflüsse über 2 Millionen Euro. Und wo es dann als Korruptionsverdacht hochkam von Oppositionsparlamentariern in der EU, ungarischen, da haben sie gesagt, ja sorry, das ist halt unter 2 Millionen, da können wir nichts machen. Und aus diesem Geld haben sie dann eine kleine Bahn gebaut, die teilweise komplett leer rumfährt, weil, ich meine, wir empfehlen es ja sehr, da nach Feldschut zu fahren, da es ist wirklich interessant ist, dieses Land zu verstehen. Aber das passiert noch nicht so sehr. Es ist ein leeres kleines Dorf und diese 3 Haltestellen, das ist für die Bevölkerung vor Ort wirklich nicht sinnvoll. Und deswegen tuckert die da teilweise leer herum.
Ja, zumindest ist es transparent. Ich habe auch bei meinen Besuchen, wir waren ja unabhängig voneinander in Feldschut, 40 Kilometer ungefähr westlich von Budapest, und ich habe dort eben auch diese Plakette entdeckt. Also die EU-Förderung für diese Bimmelbahn, eine Schmalspurbahn ist es, die ist dort ausgewiesen und die eben beträgt tatsächlich knapp unter 2 Millionen Euro. Und solche Förderungen werden, um das zu konkretisieren, werden auf die Wirtschaftlichkeit, werden sie erst ab 2 Millionen Euro überprüft. Und da wurde angegeben, dass diese Bahn mit 2500 bis 7000 Fahrgästen pro Tag ausgelastet ist, und da müsste wahrscheinlich der ganze Ort irgendwie 4-mal hin und her fahren, ja, damit sich das ausgeht. Das heißt, das hätte klar sein müssen, dass das nicht geht. Aber ist nur eine der spektakulären Sehenswürdigkeiten dort vor Ort. Dann lege ich nach mit der nächsten Sehenswürdigkeit. Und zwar, ich habe es ja angeteasert schon in der ersten Folge, es gibt auch tierische Wunderbarkeiten in der Nähe von Feldschut zu sehen. Ich habe sie leider selber nicht gesehen, aber ich bin mit unserem Art Director Tom Lineker mit dem Mietauto durch die Gegend dort gefahren und habe noch Zebras Ausschau gehalten, denn wie man weiß, Zebras eigentlich sind sie heimisch in Afrika, in der Steppe, Südsahara, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber seit kurzem auch sind sie auch vorhanden dort in der Gegend rund um Feldschut, denn es ist, glaube ich, unklar, wer genau diesen Privatzoo unterhält. Aber es haben Journalisten Fotos veröffentlicht und geschossen eben vor kurzem erst von dort Zebras, Bisons, Antilopen, und in einem augenscheinlichen Privatzoo in der Nähe auch des Herrenhofs Hat van Puster, über den werden wir auch noch sprechen. Als das aufgekommen ist, hat dann eine Firma von Lorenz Meiserosch, danke, Stellung genommen und hat die Existenz dieser Tiere bestätigt, hat dann irgendwas behauptet im Sinne von, diese Tiere wären aus irgendwie schlechten Haltungsbedingungen gerettet worden. Und diese ganze Thematik hat dazu geführt, dass Zebras jetzt mittlerweile in Ungarn zu einem Art quasi Maskottchen oder Symbol für Korruption geworden sind. Der Oppositionsführer Peter Madja hat das auch öffentlich aufgegriffen, hat Viktor Orban quasi da aufgezogen, weil eben für die Öffentlichkeit klar ist, hier hat quasi jemand aus dem Dunstkreis von Viktor Orban sich hier diesen exotischen Luxus gegönnt und dort dann ein Privatzoo etabliert. Und zumindest mir ist da sofort ein anderer Privatzoo eingefallen von einem bekannten, von einer bekannten historischen Figur, Pablo Escobar. Hat ja bekanntlich in Kolumbien zu seinen Hochzeiten als Drogenbaron auch an einem Privatzoo unterhalten. Fun Fact, hat damals zum Beispiel Flusspferde nach Kolumbien eigentlich importiert und gehalten. Die haben sich dort aber dann maßlos verbreitet und wurden zur Plage. So weit der Ausritt in Richtung Kolumbien. Aber eben auch in Ungarn gibt es so einen Privatzoo, der von Orban-Loyalisten unterhalten wird.
Sind die Zebras schon zur Plage geworden?
Die Zebras sind, danke für diese Auflage, sind bisher nur zur PR-Plage geworden von Viktor Orban, aber sind noch nicht zu einer bekannten quasi zoologischen Plage geworden.
Aber PR-Plage sehr wohl. Also wo ich eben einmal für eine Reportage im Stadion war, worüber wir da auch noch vielleicht reden werden, in Feldschut, da hat die Gästefans haben dann einen Gesang angestimmt über die hungrigen Zebras, die zum Beispiel das offensichtlich gegenüber Orban gerichtet war, der natürlich da zugeschaut hat und sich das anhören musste. Und jetzt reizt es nur, das Wort Zebra zu nennen und alle wissen, es geht um Korruption.
Mhm. Du hast das Stichwort erwähnt und man kann es nicht unerwähnt lassen, aber dieses berühmte Stadion im Vorgarten von Viktor Orban ist ja auch zu einem internationalen Symbol geworden. Das kennen wirklich viele Menschen jetzt schon, weil schon oft darüber berichtet wurde, weil es auch wirklich ein beeindruckendes Ding ist und zumindest, ich kannte es auch schon aus Medienberichten, aber ich muss sagen, als ich dann persönlich vor Ort war, war es noch einmal sehr eindrücklich, das zu sehen. Man geht hier, ich beschreibe es, wir haben es in der ersten Folge kurz mal angeschnitten, aber man geht hier eigentlich durch ein bäuerliches Dorf, kommt dann in so eine Art größere Schrebergartensiedlung, könnte man sagen, es sind schon keine Häuschen, keine Schrebergärten und dann steht da plötzlich dieses bombastische Riesenstadion. Es ist gar nicht so riesig, aber es ist sehr luxuriös, sehr extravagant, dieses Stadion.
Ja, und dazu gehört natürlich ein Verein, Puskás Akadémia FC. Und dieser Verein wurde von Orban selbst gegründet, eigentlich mit dem Gedanken, Nachwuchs auszubilden und den ungarischen Fußball weiterzubringen. Aber wenn man ja schon so einen Verein hat, dann kann man natürlich noch ein bisschen Geld reinpumpen. Dafür hat er konkret ein Gesetz geändert, dass Unternehmen statt eine gewisse Steuer an den Staat zu zahlen, an Vereine, an Sportvereine zahlen können. Und ein Großteil dieser Steuern, die Unternehmen zahlen können, ist dann direkt in seinen Verein, bei seinem Verein gelandet. Oder ein wirklich großer Teil. Und aus diesem Geld haben sie es auch geschafft, zwar nicht wirklich eine tolle Nachwuchsschmiede zu machen, weil dieser Verein, der ist jetzt zwar Zweiter geworden in der Liga, aber mit, glaube ich, einem Fußballer in der Startelf regelmäßig aus der eigenen Akademie und sonst mit internationalen Spielern, die natürlich viel Geld kosten und ein bisschen besser sind als die vor Ort Ausgebildeten scheinbar. Und und das ist schon beachtenswert, dass der private Verein, basically des Regierungschefs aus dem Nichts in seinem Heimatdorf von 2000 Menschen plötzlich um die Meisterschaft spielt. Die waren teilweise auch Erster dieses Jahr und haben es dann knapp verpasst. Und Orban ist ein großer Fußballfan. Er war selbst Profi, Halbprofi-Fußballer. Er hat da teilweise auch in Feldschut selbst, in dem Vorgängerverein, als der noch ein Dorfverein war, gekickt, als Stürmer natürlich, wie es sich gehört. Und in der dritten Liga, da hat er es geschafft. Bis dahin und bis heute beginnt er seinen Tag reportedly damit, dass er die Sportzeitung öffnet, die es eigentlich auch nur noch gibt, weil er sie subventioniert und verfolgt den Fußball und eben auch jetzt seinen eigenen Verein.
Ja, und du hast da ja auch ein Interview ausgegraben von, ich weiß nicht, ob es da damals noch Trainer war oder schon der Ex-Trainer, ja, der von eben dieser Mannschaft, der de facto sagt, Viktor Orban hat eigentlich auch die Kontrolle über diesen Club auf sportlicher, geschäftsführerischer Ebene und kann dort Entscheidungen treffen.
In diesem, genau, Club. Ich glaube, der hieß Radoki und der war eine Weile lang Trainer und dann nicht mehr, weil es nicht gepasst hat irgendwie. Und danach hat er dann weil er dann schon einen Job in Deutschland hat, da konnte er reden und hat erzählt, ja, dass es gibt zwar diesen einen Oligarchen als Präsidenten, aber eigentlich ist es Orban, der alles entscheidet. Mit dem hat er auch verhandelt als Trainer. Also so tief greift Orban diesen Verein an, dass er offensichtlich verhandelt mit Trainern und sportliche Visionen da aufstellt und ja.
Und eines sei nicht unerwähnt, es gibt da auch eine Österreich-Tangente von diesem Fußballclub, nämlich über die Sponsoren. Nämlich, du hast da eben recherchiert, dass es zwei prominente Unternehmen gibt aus Österreich, die den Club sponsern bzw. gesponsert haben.
Ja. Und das ist Strabag und Świerczewski. Soweit ich weiß, ist Strabag nach wie vor ein Sponsor dieses Vereins. Und und dazu muss man sagen, dass in Ungarn ist die Wirtschaft wirklich recht gleichgeschaltet, wenn man das so sagen darf. Die großen Aufträge, die gehen fast alle in die Firmen von Orban-nahen Menschen. Und das kann man schon so sehen. Wenn man in diesem Markt reduzieren muss, muss man eben mitspielen bei diesen Spielregeln. Und das tun diese österreichischen Firmen offensichtlich, weil gleichzeitig bekam Strabag sehr große Aufträge, Autobahnbau, Brückenbau und so weiter. Und teilweise auch gemeinsam mit Firmen von Oligarchen, die dem einen Typen, der zum Beispiel auf seine Yacht den Außenminister Urlaub machen lässt und so weiter, so wirklich sehr enge Verzahnung von Wirtschaft und Politik. Und um da mitzuspielen, unterstützen sie offensichtlich auch den Verein Orbans. Ich habe die natürlich gefragt im Zuge der Recherche und die Erklärung war, ja, die unterstützen ja eh quer durch die Bank verschiedenste Sportvereine und das ist nur eine Standard-Sache, die da tun und da sehen sie daran nichts Falsches.
Mhm. Dazu kann man sagen, diese Dynamik, solche Strukturen gibt es zum Beispiel, sind bekannt aus Russland. Wir haben berichtet bei unserer Berichterstattung bei Dossier über die OMV zum Beispiel, über Sponsoring von so einem Nachwuchsverein von Wladimir Putins Lieblingsclub. Also da klingelt schon irgendwie so ein bisschen, wenn man diese Geschichte hört. Ja, da kann ich eigentlich jetzt nur noch eines nachlegen, aber für mich ist das... Wir könnten jetzt noch über unterschiedlichste Themen, es gibt da noch einen interessanten Golfclub und solche Dinge, aber eines möchte ich gerne noch reinbringen und das ist eben Hatvan Pusta. Mhm. Wir haben es genannt, der Habsburger Protz, der dort rumsteht. Und das fand ich persönlich, ist für mich das Beispiel, das eigentlich am himmelschreiendsten ist. Es gibt dort in unmittelbarer Nähe, man fährt mit dem Auto ein Stückchen weiter, den Herrenhof Hatvan Pusta. Das ist ein Landgut, das ursprünglich angelegt wurde von Josef von Österreich, einem Enkel von Maria Theresia, wie du recherchiert hast, David. Also auch hier eine interessante Österreich-Tangente. Und heute sieht das eben aus, wie du hast das letzte Mal Mini-Versailles dazu gesagt. Es ist man kann es nicht anders nennen, es ist so ein Schloss, eine große Schlossanlage mit einem französischen Garten, der rundherum angelegt ist. Und offizieller Besitzer ist Gyöngyösi Orban, der Vater des Ministerpräsidenten Viktor Orban. Du hast Medienberichte recherchiert, wonach auch Viktor Orban dort politische Arbeitstreffen abhält. Ich wage jetzt mal zu spekulieren, es gibt ja in Feldschut dieses ganz kleine Gartenhäuschen oder Wochenendhäuschen von Viktor Orban und dann gibt es unweit davon diese riesige Schlossanlage. Ich glaube jetzt persönlich, erlaubt mir die Spekulation, dass Viktor Orban vielleicht nicht immer in diesem kleinen Häuschen dort abhängt, sondern vielleicht
immer wieder Nachbarn so bestätigt, ja.
Auch dieses Schloss dort nutzt. Und da muss man sagen, ist die Schamlosigkeit eigentlich für mich das irgendwie bestechende Wort, das mir dazu einfällt. Also es gibt Luftaufnahmen, wir haben eine auch im Magazin abgedruckt von dieser Anlage. Und jetzt erinnern wir uns kurz an den Beginn dieser Episode, als wir über die ärmste Region Ungarns gehört haben und über die erschreckenden Zustände, die dort herrschen und die große Armut. Und dann eben sieht man hier diesen zum Schloss ausgebauten Herrenhof. Übrigens soll diese ganze Anlage auch energieautark sein und soll, also das, was sie auf jeden Fall hat, das haben wir auch vor Ort gesehen, sind riesige Solaranlagen. Also sehr nachhaltig auch das Ding, aber was nicht so nachhaltig ist, es soll einen riesigen Heizöltank irgendwie geben, dass dieses Ding auch energieautark betrieben werden kann, also nicht nur ein Schloss, sondern auch so eine Art Festung
des natürlich Luxus. Stark bewacht, wenn man da hingeht, dann stehen da immer ein paar Security-Männer rum. Man kann da relativ nah ranfahren, aber dann kommen sie gleich, sind sie bei euch auch rausgekommen? Haben sie dann?
Ja, die haben uns leider auch dann abgewiesen. Wir haben dann ein paar Fotos gemacht. Eben zum Glück gibt es eine Luftaufnahme. Aber ja, diese Securities waren auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die sind eigentlich allgegenwärtig in dieser Gegend. Die werden sofort aufmerksam, wenn man da irgendwo hinfährt und sich das anschaut und haben uns da auch weggewiesen. Also ja, und du hast das im Eingang schon erwähnt und das ist vielleicht ein guter Schlusspunkt jetzt auch für diesen Abschnitt. Die Zivilgesellschaft, wie reagiert die drauf? Mit Humor teilweise? In den Google-Bewertungen wird dieses Hatvan Puster zum Beispiel als deine Steuern dann bezeichnet oder Orbanistan, ein Begriff, den wir auch verwendet haben im Magazin. Also das war für mich auf jeden Fall ein bleibender Eindruck, diese Schamlosigkeit, mit der der Reichtum zum Beispiel bei diesem Hatvan Puster, bei dieser Schlossanlage zur Schau gestellt wird, während in nicht großer Entfernung in Wirklichkeit in armen Regionen die Bevölkerung sehr stark Not leidet und dass es hier einen direkten Zusammenhang gibt, das haben wir ja vorhin schon festgehalten, eben weil es fehlende Korruptionsbekämpfung in Ungarn gibt. Deswegen sind Hilfsgelder für diese armen Regionen eingefroren worden und das ist schon ein starkes Stück.
Ja, ja, danke euch zwei für diese sehr, sehr, sehr bildliche Schilderung. Da ist natürlich für mich auch, würde ich sagen, genau ein Punkt, genau dafür braucht es diese Recherchen, die Dossier macht und die Dossier auch nur machen kann, wenn wir natürlich genug Mitglieder haben, ja, dass man sagt, man fährt einfach mal nach Ungarn und schaut sich das alles an. Das heißt, wer mehr solche Recherchen fördern möchte, sollte natürlich auf jeden Fall sich überlegen, nach dem Podcast Dossier Mitglied zu werden, ja, crowdfunding.dossier.at, das neue Magazin kaufen, Ungarn, eine Reise ans Ende der Demokratie, denn das war's schon, die vorerst letzte Folge von dieser Podcast-Serie. Dankeschön.
Danke euch. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Vielen Dank für das Interesse. Schön, dass ihr zugehört habt. Bei Anmerkungen, Lob oder Kritik zum neuen Format schreibt uns doch gerne über Social Media und bewertet diesen Podcast auf der Plattform eures Vertrauens.